hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform bei Radio Free FM. Heute geht es um eine Revolution, zumindest um ein Ereignis, das eine Revolution genannt wird, nämlich um die politischen und sozialen Entwicklungen im Nahen Osten oder ganz besonders in Ägypten. Dazu haben wir wieder natürlich einen Studiogast. Diesmal ist es Sarah Gemeinder aus Kairo. Ich könnte allerdings auch genauso gut sagen, Sarah Gemeinder, es würde nur etwas schlichter klingen, Sarah Gemeinder aus Ehingen. Auf jeden Fall würde ich auch mit diesem Sarah Gemeinder aus Ehingen nicht gänzlich falsch liegen. Eine Stunde also wollen wir mit der Ehingerin aus Kairo bzw. der Kairoerin aus Ehingen über etwas sprechen, das in den letzten Monaten, und das kann man wohl ohne Übertreibung sagen, buchstäblich hautnah miterlebt. Ich will jetzt nicht sagen mitgestaltet, das wäre sicher ein bisschen viel gesagt, aber zumindest sehr direkt, sehr persönlich auch miterlebt hat. Ehingen, Kairo und Sarah Gemeinder, das sind ja jetzt erstmal die drei Eckpunkte. Sarah, was gibt es denn da für Verbindungen, um es mal so zu nennen? Sag doch mal bitte ein paar Sätze auch zu deiner Person, zu deinen Beziehungen. Vor allen Dingen natürlich ist unser heutiges Thema zu dem Thema Ägypten.
Ja, also Ehingen, Kairo und Sarah Gemeinder. Die Verbindung liegt darin, ich bin in Kairo geboren, bin aber in Ehingen aufgewachsen, bezeichne mich selber immer als 100% Ägypterin und 100% Deutsch, habe auch in Ägypten studiert, Nahostwissenschaften und promoviere jetzt aber wiederum in Erlangen zur ägyptischen Hochschullandschaft. Insofern ist die Verbindung mein Leben lang da gewesen, die Achse Ehingen-Kairo sozusagen.
Um es genau zu sagen, du hast ägyptische Eltern, ist zu viel gesagt. Du hast eine Mutter, glaube ich, die aus Ägypten kommt. Und wenn man jetzt sagt Ägypten, das klingt nun auch so, als sei das so wie Ehingen. Ägypten ist ein bisschen größer als Ehingen, bekanntermaßen. Du hast Beziehung nach Kairo.
Nach also Kairo,
deine,
direkt.
Deine Mutter, glaube ich, kommt aus Kairo. Du hast Verwandte in Kairo. Also von daher, das familiäre Umfeld ist dort eingebettet.
Genau, genau.
Du bist aber nicht aufgewachsen jetzt, also größer geworden, bist dort geboren und ja.
Nee, größer geworden bin ich in Ehingen, also mit Kindergarten, Grundschule, ja. Gymnasium, also eine echte Schwäbin sozusagen.
Ich habe mal letzte Woche in einem Artikel in der Südwestpresse gelesen, du würdest ein Arabisch mit schwäbischem Dialekt sprechen, wobei ich den schwäbischen Dialekt jetzt noch nicht so genau heraushöre, aber da werden wir vielleicht im Laufe der Sendung noch hinkommen. Ja, studiert, Politikwissenschaft studiert an der Kairo-Universität.
An der American University war ich, also nicht an der Kairo.
Und du bist fertig mit der Politikwissenschaft, also in dem Sinne, das Studium ist fertig. Fertig mit Politik ist man ja nie und mit Politikwissenschaft auch nicht. Aber du bist mit dem Studium jetzt zu Ende und habe ich richtig verstanden, du promovierst im Augenblick.
Ich promoviere gerade ja zur Hochschullandschaft eben in Ägypten. Es war primär vor der Revolution gedacht, sich die Wirtschaftseliten und deren Verbindungen anzugucken, weil das doch zu erheblichen Privatisierungen in der Hochschullandschaft gekommen ist. Nach der Revolution, durch die ganzen Studentenproteste, muss man natürlich auch das Thema anpassen. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, da geht es vielen so.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du nach Kairo gegangen bist, um Familienangehörige zu besuchen. Du bist im Januar geflogen, um dort ein Stück deine Promotion voranzutreiben, die eine oder andere Arbeit auch anzunehmen. Wann bist du denn gegangen?
Ich bin eine Woche, 16. oder 17. Januar, eine Woche vor den Demonstrationen, bin ich nach Kairo gegangen. Da wurde zwar schon angekündigt über Facebook, dass was stattfinden soll, aber hat ja kein Mensch wirklich damit gerechnet, dass es tatsächlich zu einer sogenannten Revolution kommen wird. Also das hat auch mich dann ja überrascht, positiv, selbstverständlich.
Das heißt, wie das in diesem Zeitungsartikel in der letzten Woche zu lesen war, richtige Zeit, richtiger Ort. Also man kann ja sicher nicht sagen, Sarah Gemeinder fliegt ein und dann entwickeln sich solche Dinge. Es hatte natürlich eine Vorgeschichte, werden wir auch gleich drüber reden, welche Entwicklungen es denn dort bereits davor gegeben hat, was sich abgezeichnet hat. Dein Eintreffen im Januar, konnte man da klimatisch, also jetzt nicht im Sinne von wirklich Klima, sondern politisch-klimatisch, dann schon erspüren, was sich da abgespielt hat oder was sich dann anfing abzuspielen?
Es gab Vorboten, natürlich. Tunesien war ja schon befreit, wenn man es so nennen möchte. Es gab dann eben auch in Ägypten Ereignisse, die darauf schließen lassen würden, dass was passiert. Es gab Selbstverbrennungen in erheblichem Maße, also dasselbe Schema, wie auch in Tunesien der Fall war. Die Regierung hat bereits abgewiegelt. Die Medien haben diesen Ruf der Revolution, diesen Facebook-Aufruf genommen und dann nochmal weitergeleitet. Dann ging das eben an die große Masse eben auch noch hinaus. Leute, die eben kein Internet haben. Man hat es gespürt. Man hat auf den Straßen Menschen drüber reden hören. Man war sich aber auch nicht sicher, was passiert. Das war keiner.
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einfach eine Musik zwischendurch spielen und dass wir uns dann anschließend drüber unterhalten. Nicht so viel voraussetzend. Was hat sich denn da auch in Ägypten tatsächlich, aus welchen Entwicklungen heraus hat sich denn jetzt diese revolutionäre Bewegung entwickelt? Was war denn das vorher für ein System? Dass wir versuchen, wenn du jetzt schon hier bist, das auch ein bisschen gründlicher zu machen, als man das üblicherweise so am Fernsehen oder in Kurznachrichten sehen kann. Spielen wir jetzt erstmal eine Musik und nachher reden wir weiter. Sarah Gemeinder heißt heute unser Studiogast in der Plattform-Sendung bei Radio Free FM, die in dieser Woche, das ist unser Glück, dass wir jetzt hier auch das sprechen können, die in dieser Woche auf, ja, könnte man sagen, Heimaturlaub ist in Ehingen, ansonsten jetzt schon seit einem Dreivierteljahr ein weiteres Mal und diesmal sehr lange auch in Kairo lebt und arbeitet. Sarah, wir haben gerade ein bisschen über dich als Person gesprochen und du hast zuletzt erwähnt, als du im Januar nach Kairo geflogen bist, um nicht zuletzt auch an deiner Arbeit weiterzuarbeiten, an deiner Dissertation, deiner Doktorarbeit weiterzuarbeiten, bist du schon auf gewisse Ereignisse gestoßen, bestimmte Entwicklungen gestoßen, die in dem gesamten arabischen Raum oder fast in dem gesamten, zumindest nordafrikanisch-arabischen Raum zu verzeichnen gewesen sind. Du hast Stichwort reingegeben, Tunesien, was wiederum sehr befruchtend, sehr dynamisierend dann auch auf die ägyptischen Ereignisse gewirkt hat. Was muss man sich denn unter diesen Systemen, die jetzt so unter Druck geraten sind, letztendlich in Tunesien auch gestürzt worden sind, wie muss man sich denn die politisch vorstellen? Was waren das für Systeme? Wie waren die politisch? Wie waren die, man sagt ja immer diktatorisch, wie waren die verfasst? Kannst du dazu was sagen?
An sich waren das alles restriktive Staaten, sei es Tunesien, sei es Syrien, sei es Ägypten oder sei es auch Bahrain. Wobei Bahrain nochmal durch die Golfstaaten-Dynamik eine andere Vorgeschichte hat. Sie waren sehr autoritär, sie haben ihre Bevölkerung unterdrückt und zwar mit brutalsten Methoden, sei es Staatssicherheitsmethoden, die der DDR gleichkommen. Sie waren repressiv, eine Opposition gegen die Regierung war nicht vorhanden in dem Sinne. Wenn, dann war es eine gekaufte Opposition bzw. eine geduldete Opposition. Sie waren auch, sie haben die Bevölkerung vernachlässigt, das war rein elitär in dem Sinne. Also die arme Bevölkerung wurde vernachlässigt.
Das heißt, um da nochmal nachzufragen, es war auf der einen Seite auf der politischen Ebene, auf dem, was man ja in Anführungsstrichlein Staatssicherheit vielleicht nennen könnte oder der Sicherheitsapparat, da war es repressiv im Sinne von Unterdrückung, von Nichtzulassung von Opposition, von keinen alternativen Medien jenseits des Staats, der Staatsmedien, aber auch auf der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Ebene. Also Stichwort nochmal nachgefragt, Verarmung der Bevölkerung habe ich jetzt rausgehört von dem, was du erzählt hast. Das heißt, das beides hat miteinander zu tun und das eine wird ergänzt vom anderen beziehungsweise läuft auch nebeneinander her.
Absolut, absolut. Also im Falle Ägyptens muss man vielleicht ein Beispiel zu nennen sehen, 40% der Bevölkerung, und das sind nur offizielle Zahlen und die sind auch sehr untertrieben dennoch, 40% der ägyptischen Bevölkerung liegt unter dem Armutslimit. Hm. Nichtsdestotrotz boomt Kairo. Es werden Häuser, ganze Paläste in Anführungsstrichen, so könnte man sagen, gebaut um Kairo herum. Also es gibt eine Elite und die Elite hat Geld und die Elite lässt es sich auch gut gehen. Nur die sieht die arme Bevölkerung nicht oder sie wird wegignoriert. Und das seit jetzt extrem, seit 10 Jahren. Natürlich war es vorher auch schon, aber seit 10 Jahren haben dann auch Wirtschaftspolitik und Politik ineinander gegriffen und ein System entwickelt, in dem Arme oder Menschen ohne Kontakte in dem Sinne auch aus dem System ausgeschlossen werden. Keine Mitsprache, keine Arbeit vor allen Dingen. Und die Menschen möchten arbeiten, sind alle gut gebildet, in dem Sinne gut gebildet, wenn man davon absieht, dass die dass das Bildungssystem natürlich auch eklatant, also ein Drama, muss man wirklich sagen.
Das ist ja mich schon in hohem Maße an andere Regionen dieser Welt. Also man könnte fast sagen, Kairo oder Ägypten ist überall oder nachgerade überall. Also das, was man Wohlstandsinseln in einem Meer von Armut auch bezeichnen könnte, kennen wir in vielen Teilen, vor allen Dingen in der dritten Welt, der südlichen Hemisphäre. Kann man denn sagen, wenn du darauf eine Antwort geben kannst, hat das auch was zu tun mit so einer Strategie, was man Neoliberalismus nennt, das heißt Privatisierungen, Ausgrenzungen, also was wir aus Lateinamerika in extremem Maße kennen. Ist dies auch für diese Teile der arabischen Welt kennzeichnend?
Ja, ganz, ganz extrem. Wie gesagt, vor 10 Jahren ungefähr, 2001 war es, hat Gamal Mubarak, der Sohn Mubaraks, mehr oder weniger
die Geschäfte.
Genau, des ägyptischen Staatspräsidenten hat die Geschäfte dann übernommen. Das sind inoffizielle, das weiß man einfach auch anhand der Politik. Es haben zunehmend Wirtschaftseliten oder Businessmänner sozusagen, sind ins Parlament eingetroffen, haben Fabriken privatisiert, haben, und zwar die gut gehenden Fabriken wurden privatisiert, um dann natürlich Stellen abzubauen, um die Kosten zu senken. Das sieht man ja auch zunehmend hier auch. Es wurden Privatisierung der Hochschullandschaften eingeführt, sind im Prinzip Profit-Making-Unternehmen geworden, die immens viel Geld kosten. Und das sind die einzigen Institutionen in Ägypten, denen man zutraut, eine etwas hochwertigere Bildung zu bringen. Und das kann sich ein Armer nicht leisten. Hm. Der hat ja noch nicht mal, was verdient er? Maximum 700 Pfund im Monat, das sind 90 Euro, wenn es hochkommt. Damit kann man weder eine Familie ernähren, noch kann man anständig leben, das geht nicht.
Das heißt, wir haben durch diese Entwicklung, die so seit den, vor allem ganz, ganz stark, denke ich, den frühen 90er Jahren auch in Gang gekommen sind, also weltweit, das, was man Neoliberalismus nennt, hat ja zu einer extremen Polarisierung geführt und ganz offensichtlich nochmal zu einer gesteigerten Polarisierung gegenüber einer bereits polarisierten Bevölkerung. Also die Ausgrenzung in hohem Maße, wirklich bis hin zum nicht mehr überleben können, das ist wohl, wenn ich dich richtig verstehe, genau auch der entscheidende Nährboden oder der ökonomische, der wirtschaftliche Nährboden, weshalb es jetzt auch zu dieser zunehmenden Dynamisierung, man könnte auch Radikalisierung sagen, der Ereignisse gekommen ist oder der Bewegung gekommen ist. Kannst du denn ein paar Takte vielleicht sagen? Ägypten ist ja nun keine Insel irgendwo in Nordafrika jenseits der Umfelder. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die Bundesrepublik Deutschland, das gilt auch für die US-Amerikaner und viele der sogenannten westlichen Großmächte oder größeren Mächte, ja nicht nur Geschäfte gemacht mit diesen Machthabern dort, sondern man hat selbstverständlich auch politisch zusammengearbeitet. Ägypten, da irre ich mich glaube ich auch nicht, gilt und galt lange Zeit als der Stabilitätsfaktor in dieser Region, die ja von hier aus, von Europa immer oder von den USA als unsicher oder instabil auch gesehen wurde. Also es gab doch eifrige Zusammenarbeiten.
Absolut, absolut. Ich meine, man sieht es an der Kooperation jetzt hier auch bei Ulm, die German University in Kairo und die Ulmer Universität. Man hat Wirtschaftszusammenarbeiten gehabt, man hat Auslandsbeziehungen gefostert, Mercedes, Siemens. Laute Unternehmen haben sich natürlich Auslandsfilialen geholt, auch die Deutsche Bank. Ägypten ist nun mal ein Land im Kommen gewesen, insbesondere nach den 90ern, wie du es so schön gesagt hast, nach dem Strukturanpassungsprogramm der Weltbank, hat man das System geöffnet, hat die Wirtschaftsgesetze geändert, um gerade Auslands- oder Foreign Investments, wie man das sagt, anzuziehen. Und es hat auch funktioniert. Großunternehmen haben, sei es TUI, sei es Neckermann, haben enorm dazu beigetragen, dass auch der Tourismus floriert. Gleichzeitig natürlich aber auch die kleinen Hoteliers, die ägyptischen Hoteliers aus dem Geschäft gebracht. Muss man auch sehen. Tourismus ist ein Standbein, aber nicht, wenn die Gelder gleichzeitig wieder hinausfließen aus dem Land.
Ja, ich glaube, Sarah, genau diese Aussage können wir gerade so stehen lassen. Umso mehr muss man dann immer in Erinnerung bringen, wie an der Nacht, da werden wir gleich drüber sprechen, als dann Mubarak zurücktrat, der Präsident, in den Nachrichten kam, wie sehr, sehr, sehr begrüßt wurde es von Frau Merkel oder Herrn Westerwelle oder von Herrn Obama, dass nun dieser Diktator, den man bis dahin überhaupt nicht Diktator nannte, nun plötzlich und unerwartet tatsächlich gegangen ist und zurückgetreten ist. Also das ist ein bisschen makabre der Angelegenheit, sollte man schon benennen. Machen wir eine kleine Musik und nachher haben wir das Vergnügen, noch ein bisschen weiterzureden. Hier ist die Plattformsendung bei Radio Free FM. Unsere Gesprächspartnerin heute in dieser Stunde heißt Sarah Gemeinder, kommt aus Ehingen, also hier aus dem Alb-Donau-Kreis, hat allerdings auch Verwandte, eine ägyptische Herkunft und lebt und arbeitet jetzt seit einem Dreivierteljahr in Kairo, insbesondere in Kairo. Und wir wollen uns heute unterhalten und unterhalten uns jetzt auch schon einige Zeit darüber, welche Dynamik, welche doch gewaltige Entwicklung es in diesen letzten Monaten in Ägypten überhaupt, kann man sagen, im gesamten arabischen Raum gegeben hat und wohl auch noch weiter gibt. Sarah, wir haben vorhin darüber gesprochen, also über die Vorgeschichte, über die Polarisierung in diesen Gesellschaften, die gesellschaftlich, das gesellschaftliche Auseinanderdriften, also die Verarmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die ganzen Reichtümer, die entwickelt worden sind, die immer weniger vorhandene Möglichkeit auch für die ausgeschlossenere Bevölkerung, ich will nicht sagen die ausgeschlossene, aber schon die ausgeschlossenere, überhaupt teilzunehmen an ganz vielen Entwicklungen, zum Beispiel an Bildungsprozessen, überhaupt an der Schule und geschweige denn der Weiterbildung. Du bist im Januar, Mitte Januar nach Ägypten gekommen und da war schon einiges im Gange. Tunesien war vorhin mal das Stichwort. Dort hatten sich die Revolutionäre, die mit dem System kämpften und es letztendlich auch überwunden haben, schon durchgesetzt. In Ägypten war es in vollem Gange, als du hingekommen bist. Kannst du ein paar Dinge erzählen? Man hat ja hier oft auch von der Facebook-Revolution, der Handy-Revolution gesprochen. In welche direkten Bewegungen du dann gekommen bist? Und dann sollten wir noch mal gucken, was waren denn das für Bewegungen?
Lass mich nur kurz was zu der Vorgeschichte auch sagen, weil das kam ja nicht aus dem Blauen. Tunesien war der letzte Knackpunkt, möchte ich sagen, in dem Ägypter gesehen haben, oh, es geht doch, man wird einen Diktator los, der das Land unterdrückt. Und nichts anderes war Ben Ali ja auch. In Ägypten hat es 2005 bereits angefangen. Es gab die Kefeya-Bewegung. Das Kefeya heißt genug, wir haben genug. Das war auch zu Zeiten von Wahlen.
In Lateinamerika hat man immer Basta, ja. Basta, also es reicht.
Genau, Kefeya. Ja. Und dann gab es von 2005 bis, ja auch ab 2005 bis heute noch und auch jetzt nach der Revolution, die Arbeiterbewegung, die natürlich demonstriert hat gegen zunehmende Privatisierung, gegen Verarmung. Ein Arbeiter hat bis dato nur 400 Pfund verdient. Also jetzt ist es aufgestockt auf 700, wenn er es überhaupt ausgezahlt bekommen hat. Polizeibrutalität.
Ich muss dazu sagen, Pfund zu Euro, etwa geteilt durch 8. Ne?
Genau, etwa geteilt durch 8. Also er hat vielleicht 50 Euro verdient, muss man so sehen. Extreme Polizeibrutalität. Wir hatten im Fall im Juni 2010 was, den Fall Khaled Said. Das ist vielleicht auch vielen ein Begriff, die Revolution verfolgt haben. Ein junger Mann, der brutalst auf offener Straße von Polizisten, Sicherheitsbeamten zusammengeschlagen wurde, daran gestorben ist und einfach auf der Straße wieder wie Müll deponiert wurde. Daraus hat sich dann eine Protestbewegung entwickelt, die immens war. Ich glaube, die Gruppe hatte 100.000 vor der Revolution Mitglieder auf Facebook, wo wir dann wieder beim Stichwort waren. Und dieselbe Gruppe hat dann eben auch zum Tag der Revolution, symbolische Revolution gegen Armut, Korruption und Gewalt, Folter aufgerufen. Eine Gruppe, die dann bis zum 25. Januar ca. 80.000 Anhänger hatte, die gesagt haben, also nicht die Gruppe, der Event, die gesagt haben, wir möchten an diesem Dienstag was, ja, Dienstag was, auf die Straße gehen und eben gegen das System demonstrieren. Ich glaube, kaum einer hat gedacht, dass es zu einer Revolution wird. Zur Rolle von...
Das heißt, man muss nochmal sagen, besonders bedeutungsvoll war tatsächlich das Modell, dass es auch anders gehen kann. Also, dass man tatsächlich auch eine Diktatur stürzen kann. In dem Fall Tunesien, die doch sehr belebend dann gewirkt hat, sehr dynamisierend, um den Begriff nochmal zu nennen, gewirkt hat, auch auf die ägyptischen Verhältnisse. Und um den großen Begriff der Revolution mal ein wenig in die Alltäglichkeit zu transportieren. Es ging um Demonstrationen, es ging tatsächlich um das sich versammeln, um zu protestieren, aus dem sich dann alles entwickelt hat. Was wir ja hier in den bundesdeutschen Medien so von, war vor allen Dingen Tahrirplatz, also mitten in Kairo. Das war ja vielleicht kannst du ein bisschen was Näheres dazu sagen, das, was man hier so erlebt hat.
Tahrirplatz, ja, das war ein Stichwort. Die Situation hat sich aber anders ergeben, gerade an diesem 25. Januar. Diese Facebook-Seite hat Informationen weitergegeben in anderem Sinne. Man hat verschiedene Treffpunkte ganz über Kairo verteilt, auch in anderen Städten, muss man dazu sagen. Suez hat eine enorme Rolle für die Belebung dieser Demonstrationsquellen, dieser Demonstrationszüge gehabt. Also Suez war 3 Tage lang belagert, komplett abgeschnitten von der Außenwelt, vom Militär bereits. Es war nicht Militär, es war dann noch Staatssicherheit und andere Innenministeriumstruppen, aber komplett, ja, es hat gebrannt in der Stadt. Und Kairo hat auf Suez geblickt, muss man auch so sehen. Die Idee dieser Facebook-Gruppe war auch, andere Taktiken zu nutzen. Früher hat man sich eben auf dem Tahrir oder vor der Universität oder an zentralen Orten getroffen, was es der Sicherheit oder Staatssicherheit möglich gemacht hat, die Demonstranten zu umzingeln. Dieses Mal hat man zur Revolution auf allen Plätzen in Ägypten aufgerufen. Man hat also verschiedene Treffpunkte ausgemacht, hat aber auch im Internet noch eine falsche Uhrzeit angegeben und Telefonnummern weitergegeben, an denen man vorher anrufen sollte. Woraufhin man dann die richtigen Orte bekommen hat. Wo man sich trifft, wann es losgeht, hat im Endeffekt 1 Stunde vorher angefangen. Und man hat sich getroffen an dem nächsten Ort oder mit Freunden. Es war interessant zu sehen. Und man hat Twitter benutzt. Twitter war nicht ausschlaggebend. Und ich möchte auch sagen, Facebook und Twitter waren nicht ausschlaggebend für den Ausbruch der Revolution. Die französische Revolution hat auch ohne Facebook stattgefunden. Insofern geht das ohne. Es ist nur ein Kommunikationsmittel. Auf jeden Fall hat man Twitter dann genutzt, um sich zu informieren, was ist passiert. Was passiert in anderen Stadtteilen? Was passiert an anderen Orten? Wo sind Straßensperren und wo wird schon losgeschlagen, möchte ich nicht sagen, weil es am 25. noch recht friedlich gelaufen ist. Man hat nur dann interveniert, wenn Protestzüge aufeinander zu prallen, also prallen gedroht haben. Dann hat die Polizei interveniert, hat den Protestzug aufgelöst und dann ist man auf den Tahrir. Also man ist einzeln dann ins Taxi gestiegen und ist auf den Tahrir-Platz gezogen. Und da hatten wir im Vorfeld mal drüber geredet. Für mich war einer der schönsten Momente, als 2 Demonstrationszüge tatsächlich an diesem 25. Januar aufeinandergeprallt sind. Und man hat einfach nur Köpfe gesehen, eine Masse, eine Welle an Menschen, die aufeinandergeprallt sind. Und es war ein enormes Glücksgefühl zu sehen, dass sich so viele Menschen mobilisiert haben.
Man muss es immer noch mal in Erinnerung bringen, was so harmlos klingt. Dann hat man halt getwittert, hat man halt gefacebookt. Da steht eine im Prinzip Bevölkerung, die nichts in der Hand hat, einer gewaltigen Staatssicherheit in Anführungszeichen gegenüber einem gesamten Repressionsapparat, der jahrzehntelang Diktatur aufrechterhalten hat. Und es gelingt dieser Bewegung tatsächlich, diese Diktatur ins Wanken zu bringen und letztendlich auch, darüber wird ja noch zu reden sein, zu überwinden, Fragezeichen. Also da darf man dann vielleicht nicht ganz mehr so euphorisch sein, aber ich glaube von dem Augenblick her ein gewaltiges Ereignis, das ja hier dann auch in Europa den Widerhall tatsächlich gefunden hat. Also du hast gesagt, es war vor allen Dingen auch Demonstration, es war auch Besetzung des Platzes, es war auch nicht nur Kairo, sondern es war auch in anderen Städten, also von daher so eine gesamte Bewegung. Wer war denn die zentralen Träger? Hier redet man ja, wenn man über den Nahen Osten redet, in der Bundesrepublik, in Deutschland, meistens über Islam, Islambrüderschaft, islamistisch, um es nochmal ein bisschen zuzuspitzen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann sind es auch ganz andere nochmal Antriebe gewesen oder überhaupt andere Antriebe gewesen. Also die Kräfte, die Bewegungen dahinter.
Absolut, absolut. Die Muslimbrüder beispielsweise haben erst am 25. am Morgen gesagt, dass sie teilnehmen werden. Davor haben sie sich zurückgehalten, haben gesagt, wir werden uns daran nicht beteiligen. Man muss auch dazu sagen, ganz viele haben nicht dran geglaubt. Es gab immer mal wieder Aufrufe zu Demonstrationen. Khaled Said-Demonstration, der junge Mann, der zusammengeschlagen wurde. Da gab es auch Demos, auch landesweit, aber die waren bei weitem nicht so groß. Was das hier zum Explodieren gebracht hat, war, dass die Arbeiterbewegung, dass die Armen, dass die Elite alle auf den Platz gekommen sind, dass es dann wirklich einen Trigger gegeben hat. Man ist durch die Straßen gezogen und hat geschrien, kommt runter, Ägypter, kommt runter, wenn ihr Ägypter seid, kommt runter. Und durch das, dass man läuft und immer mehr Leute mobilisiert, der erste Zug hat ich weiß nicht, wir waren 100, 200 Menschen. Und dann ist es irgendwann angestiegen auf 2000, 3000. Mhm. So hat man die Leute mobilisiert, nicht eben andere Methoden.
Sarah, ich glaube, an dieser Stelle drängt sich dann mehr und ganz stark auf die Frage nach dem Militär, der Rolle des Militärs. Das ist etwas, was wir unbedingt klären müssen, weil es auch für die Aktualität eine große Bedeutung hat. Lass uns also jetzt nochmal La Revolution an Musiktitel spielen und hinterher erklären wir und versuchen zu klären die Rolle des Militärs. Das Militär in Ägypten. Das Militär in Ägypten, traditionell seit vielen Jahren eine wichtige Bastion, wichtige Machtbastion in Ägypten. Nun haben wir lange, lange Zeit während der ägyptischen Ereignisse, während der revolutionären Ereignisse immer darauf geschaut, wie wird sich das Militär verhalten? Wird es die Volksbewegung niederschlagen? Wird es zugunsten der Mubarak-Regierung intervenieren? Oder wird es möglicherweise sich neutral halten? Sarah Gemeinder, wie hast du denn das in Kairo direkt erlebt? Du warst dabei, du hast es beobachten können, die Rolle des Militärs.
Ja, das Militär kam am 28. Januar ja erst raus oder ins Spiel. Und der 28. Januar war ja ein Knackpunkt, muss man auch dazu sagen. Das war ja, da hat das Innenministerium, die Innenministeriumskräfte brutalst auf die Demonstranten, sind brutalst gegen die Demonstranten vorgegangen, haben Tränengas, Kanister innerhalb von Minuten, also das war wie Maschinengewehre, wurden die hinausgeballert. Die ganze Stadt, über der Stadtmitte hat eine Tränengaswolke geherrscht. Und wie gesagt, das Militär kam erst nachts gegen, ich weiß es nicht, 10 Uhr wird es wohl gewesen sein, auf den Platz, nachdem die Polizei zerschlagen wurde. Die Wut der Bevölkerung hat sich dann natürlich gegen die Polizei gerichtet. Polizeiautos haben gebrannt. Die Hälfte aller Polizeistationen wurden abgefackelt und geplündert. Die Wut hat sich einfach dann breit gemacht. Man muss aber auch, und das möchte ich wirklich betonen, die Revolutionszüge, die Demonstrationszüge haben sehr friedlich stattgefunden. Sie sind erst eskaliert, als eben mit Gummigeschossen und Tränengas auf Demonstranten geschossen wurde und auch Leute dann schon gestorben sind. Und dann hat es wirklich Klick gemacht und man wollte auf den Tahrir. Das war Ziel dieses Tages. Und als das Militär dann kam, nachts, die Leute waren voller Freude. Sie sind auf die Panzer gestiegen, haben die Soldaten umarmt. Es waren gefeierte Helden an dem Abend. Und viele haben einfach vielleicht verdrängt, vergessen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es kaum eine Familie in Ägypten gibt, die nicht Teil des Militärs ist, die nicht einen Soldaten bei sich hat. Die Leute haben dann eben vergessen, dass das Militär seit über 60 Jahren an der Macht ist. Sie wurden nicht per se an der Macht, aber doch an der Macht und immer ihre Finger im Spiel. Das Militär hat ein Interesse, ein Wirtschaftsinteresse. Ihnen gehören 20-30%, das weiß man eben nicht. Zahlen sind immer, Statistiken gibt es nicht in Ägypten, der Wirtschaft. Sie bauen Spanen, sie bauen Straßen, Brücken, Waschmaschinen. Also man hat Privilegien und die möchte man nicht aufgeben.
Kann man denn möglicherweise die nicht allzu gewagte These vertreten, als der Druck auf Mubarak zu stark wurde, also ihn zurückzutreten, das Mubarak-System im Prinzip nicht mehr haltbar war, dass es dem Militär dann klar war, dass man die Personen tauschen muss oder Druck ausüben muss auf bestimmte Personen, die natürlich engst verwoben waren. Mubarak war, glaube ich, 30 Jahre an der Macht, irgendwie in dem Dreh, um letztendlich aber die Stabilität des Gesamtsystems aufrechtzuerhalten. Also die Personen zu tauschen, aber das System an sich intakt zu lassen. Ist das eine nicht allzu gewagte These?
Nee, ich finde die überhaupt nicht gewagt. Man muss auch dazu noch sagen, die obersten Militärräte, also unsere Führung, unsere Regierung jetzt, war zu Beginn der Demonstration auch in Amerika und haben sich direkt mit den Amerikanern auch noch beraten.
Instruktionen geholt.
Wahrscheinlich. Also dieses Stabilitätsschlagwort ist ganz wichtig gewesen. Und man hat es lange herausgezögert, den Rückzug Mubaraks. Er hat ja versucht, noch verschiedene Rettungsaktionen mit Reformen und ich werde nicht mehr antreten. Aber als es dann wirklich unhaltbar war, gehe ich davon aus, dass auch das Militär dann interveniert hat und gesagt hat, wir müssen doch auch, ich weiß gar nicht, wen sie dann schützen wollten, wahrscheinlich doch ihre eigenen Interessen. Und was hinter den Kulissen abgelaufen ist, wer wem wie gesagt hat, das ist noch immer unklar. Und da warten ja auch die Ägypter drauf, das zu hören, zu wissen. Gerade der Mubarak, das Mubarak-Gerichtsverfahren ist ja eben so eine Sache gewesen, wo man sich erhofft hat zu wissen oder zu erfahren, was ist denn passiert hinter den Kulissen? Wer hat denn jetzt wem gesagt, geh? Oder hat Mubarak gesagt, Militärs oder Tantawi, du übernimmst jetzt?
Also es existiert ein Militärrat, der jetzt regiert in Ägypten nach dem Abtritt von Mubarak. Und man versucht ja wohl auch die Person Mubarak und seine korrupte Familie, wie auch immer, jetzt als die Verantwortlichen darzustellen. Das Mubarak-Verfahren das Gerichtsverfahren ist mittlerweile in Gang gesetzt worden. Man spricht nicht mehr über die Rolle der Militärs im ökonomischen Bereich, sondern man spricht über die Korruption der Familie Mubarak. Also ein Versuch, wie es scheint, wie du es auch schilderst, genau dahin quasi abzulenken. Die Ziele, mit denen man antrat, war ja nicht nur eins, also von Seiten der Volksbewegung, ich nenne es mal so, oder der Bewegungen. Hast du denn den Eindruck, dass die in den Laufe der letzten Monate, es ist ja auch schon eine Weile her, am 11. Februar trat Mubarak zurück, mittlerweile sind wir im Oktober, dass da ein Stück jetzt auf diesem Weg tatsächlich realisiert worden ist, was vor allen Dingen die wirtschaftliche, die sozialen Verhältnisse angeht, die Bildungsverhältnisse angeht?
Nein, im Gegenteil. Es ist viel schlimmer geworden in dem Sinne. Nehmen wir nur mal die wirtschaftlichen, die sozioökonomischen Probleme. Es wurde zwar der Mindestlohn wurde von 400 auf 700 Pfund angehoben, also von 50 auf 90 Euro, aber das rettet auch nicht, das hilft nicht. Im Gegenteil, ein Mindestlohn müsste bei ungefähr 1200 Pfund liegen. Die Arbeiter haben keine Arbeit mehr, der Tourismus fällt weg, was natürlich gerade die ärmere Bevölkerung, die in der Tourismusbranche arbeiten, noch tiefer in den Abgrund zieht. Man sieht aber trotzdem, dass die Unternehmen sich langsam wieder aufbauen. Die Börse kam langsam wieder in Gang, ist aber auch immer wieder unter Schwankungen. Und sie sehen, das Leben geht weiter, aber bei ihnen passiert nichts. Die Fabriken stehen immer noch still. Dazu wurden dann eben von unserem obersten Militärrat restriktive Gesetze erlassen. Man darf nicht mehr demonstrieren, weil das die Staatssicherheit oder die ägyptische Sicherheit anscheinend beeinflussen würde. Also Arbeiter haben nicht das Recht zu streiken gegen unmenschliche Bedingungen, unsägliche Bezahlung. Es wurden seit Februar 12.000 Menschen vor Militärgerichte gestellt, verhaftet und vor Militärgerichte gestellt in Schnellverfahren. Das ist eine enorme Zahl, das ist sehr, sehr restriktiv, stellenweise sehr wahllos. Also das habe ich dann auch immer selber gesehen, da wurde wahllos jemand herausgepickt, der dann vielleicht mal zu laut interveniert hat oder im Weg stand. Natürlich auch gezielt gegen Medien vorgegangen, insbesondere militärkritische Medien. Die wurden entweder zugemacht, man hatte eine Jazeera-Live-Übertragung, die wurde vom Sender genommen, durch eben die Gesetze. Man nutzt wieder, und das ist das alte System und das alte Schema F, Gesetze, um undemokratische Aktionen zu demokratisieren oder demokratisch aussehen zu lassen.
Kann man denn vermuten, dass die Ereignisse, die wir so in den letzten Monaten auch hier im deutschen Fernsehen, in deutschen Nachrichten gehört haben, also zum Beispiel Angriffe auf die israelische Botschaft, zum Beispiel, das ist jetzt noch überhaupt nur Tage her, die Pogrome gegen Kopten, also christliche Ägypter, dass viele weitere Ereignisse so ein Stück Teil der Inszenierung sein könnten, also so ein Klima der Unsicherheit zu schaffen, um dann umso mehr eine Legitimation des Militärs, Stichwort Ruhe und Ordnung dann zu haben. Mubarak war der Partner Israels. Er war lange Zeit genau jener, der mit den Israelis nicht nur die Friedensverhandlungen abgeschlossen hatte, sondern tatsächlich auch ihr Stabilisator dort gewesen ist. Wie schätzt du das ein?
Absolut. Die Frage ist nur, und da stellen sich viele Aktivisten in Ägypten, ist das Militär wirklich, und Entschuldigung, so dumm? Weil das wird sehr offensichtlich mittlerweile. Gehen wir mal zu der Stürmung der israelischen Botschaft. Das Militär hat ein enormes Interesse, die Sicherheit und Stabilität zwischen Ägypten und Israel aufrechtzuerhalten.
Es gibt einen Friedensvertrag.
Es gibt einen Friedensvertrag, und dass die Gelder der Amerikaner, Amerika zahlt 1,2 Milliarden Dollar jährlich an das Militär, nicht an Ägypten, an das Militär. Und das ist natürlich gebunden an die Stabilität des Nahen Ostens und natürlich enorm gebunden an der Stabilität des arabisch- oder der ägyptisch-israelischen Beziehungen. Ägypten exportiert Gas günstiger nach Israel, als es Ägypter selber kaufen, also weit unter Marktwert. Und das ist auch ein Knackpunkt, der die ägyptischen Bevölkerung natürlich doch sehr, sehr wurmt. Und es ist bekannt, dass die ägyptische Bevölkerung oder das Gros der ägyptischen Bevölkerung nicht unbedingt zufrieden ist mit diesem Friedensvertrag, beziehungsweise niemand möchte Krieg oder sonstiges, aber man möchte einen kritischeren Standpunkt gegenüber Israel haben und auch eine kritischere Israel-Politik haben. Niemand möchte den Friedensvertrag auflösen. Insofern war es abzusehen, dass, wenn man sich abzieht von vor der israelischen Botschaft, es eskalieren könnte, zumal auch immer wieder Menschen hineingeschmuggelt werden in die Massen, die diese Massen, den Mob in Anführungsstrichen, dann doch aufheizen. Und genau das war an diesem Tag oder ist auch an diesem Tag passiert. Es hat eine Demonstration am Tahrir stattgefunden. Es war eine von vielen, muss man mittlerweile sagen. Und das Militär hat sich komplett zurückgezogen. Und 30 Jahre hat es wirklich niemand geschafft, auch nur in die Nähe der israelischen Botschaft zu kommen. Und vielleicht eine Woche vorher ist einer in den 13. Stock und hat die Flagge geklaut. Er wurde dann Flagman genannt, bekommt eine Wohnung, wurde gefeiert, auch vom Militär. Und an diesem Tag war niemand mehr da. Und es wurde dann gestürmt. Es kam zu Protesten, es kam zu Ausschreitungen. Central Security Forces, also das ist auch Innenministeriumstruppen, haben noch versucht einzugreifen, was nicht funktioniert hat. Aber es war doch sehr augenscheinlich. Am nächsten Tag wurde die Notstandsverordnung für 6 Monate verlängert. Wobei das eben ein zentraler Punkt und auch eine zentrale Forderung der Demonstranten waren, während der Revolution zu sagen, wir möchten diese Notstandsverordnung, die seit 1981 am Platz ist, loswerden.
Jetzt machen wir noch ganz schnell eine weitere Musik, eine kurze Musik und dann noch die schnelle Abschlussrunde, weil die Zeit ist schon wieder so fortgeschritten, dass es schade ist, dass wir nicht noch viel, viel länger miteinander reden können. Also lass uns ein bisschen Musik spielen. Sarah Gemeinder ist unser Studiengast heute in der Plattformsendung, Politikwissenschaftlerin, die seit einem Dreivierteljahr in Kairo lebt und arbeitet. Sarah, ich würde dich ganz zum Ende nochmal fragen, weil ich will dich nicht nach, wie geht es weiter in der Zukunft, das bleibt Spekulation. Die aktuelle Situation nur da nochmal kurz befragen. Wir hatten es vorhin vor der Musik über die Ereignisse vor der israelischen Botschaft, der Sturm der israelischen Botschaft. Vor wenigen Tagen hatten wir die Auseinandersetzung, Pogrome kann man glaube ich sagen, gegen die koptische Bevölkerung, also ägyptische Christen. Wie schätzt du denn da ein, wie das instrumentalisiert wird, also wie stark da tatsächlich sowas wie Sicherheitsbedürfnis auch bei der Bevölkerung provoziert wird, durch die Militärs? Vielleicht kannst du da ganz schnell nochmal was dazu sagen.
Ja, diese Ereignisse jetzt am 9. Oktober haben das Land in Schockzustand versetzt. Ich sehe es, ich bin zwar jetzt hier, aber ich habe auch mit Ägypten telefoniert, das Land ist im Schock. Und es war beinichten oder mitnichten das, wie es hier dargestellt wurde, dass Muslime gegen Kopten gekämpft haben. Nein, das Militär hat direkt die Kopten angegriffen. Das Staatsfernsehen hat direkt dazu aufgerufen, das Militär vor den Kopten zu beschützen, was natürlich zu einer Eskalation geführt hat. Zudem wurden angeheuerte Schlägertrupps hineingebracht in den Mob oder in die Masse, um die Stimmung weiter anzuheizen. Und das Militär hat Zivilisten überfahren, hat in die Menge geschossen und hat im Nachhinein jetzt gesagt, das waren wir nicht. Also schlicht die Verantwortung abgegeben. Das Staatsfernsehen hat die Verantwortung abgegeben, obwohl absolute Fehlinformation, Propaganda par excellence wirklich geübt wurde. Und die Frage ist eben, die Wahlen stehen an am 28. November jetzt, die Registrierung hat jetzt schon stattgefunden und viele haben Angst, dass die Sicherheitslage eskaliert, weil das ist eben ein Zeichen gewesen. Das ist noch vor den Wahlen gewesen. Und was ist, wenn das Militär sagt, aus Sicherheitsgründen können wir die Wahlen nicht mehr durchführen? Dann hätten wir das Militär noch länger an der Regierung, was sich keiner wünscht. Jeder wünscht sich einen schnellen und einen noch schnelleren Übergang in eine zivile, also in eine zivile Regierung. Und da kann das Militär das natürlich sehr gut instrumentalisieren.
Aber auch die Zivilisierung der Regierung sicher nur als eine Zwischenetappe für eine Veränderung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse letztendlich in Ägypten, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, was wir in der letzten Stunde besprochen haben. Sarah, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Hiersein, also deine Ehinger-Woche jetzt auch genutzt zu haben, um nochmal hier in der Plattformsendung eine Stunde mit uns zu machen. Ich bedanke mich da nochmals ganz, ganz herzlich dafür. Das war die Plattform in den letzten 60 Minuten bei Radio Free FM. Am Mikrofon war Lothar Heuson. Ganz herzlich bedanke ich mich bei Dennis, der das mit der Technik ganz wunderbar hinbekommen hat und uns unterstützt hat. Ihr hört uns wieder morgen zur gleichen Zeit.